So geht Papa, der Väter-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zum So geht Papa-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Birk Rühling, ich bin Bildungsjournalist und selbst Papa. Alle zwei Wochen spreche ich in diesem Podcast mit spannenden, berühmten und ungewöhnlichen Vätern über ihren Alltag. Mein Gast ist heute André Dietz. Er ist Schauspieler, seit 13 Jahren in der RTL-Serie Alles, was zählt. Er ist Musiker, Buchautor und am allerwichtigsten Papa von 4 Kindern. Schön, dass du da bist, André.
Danke für die Einladung. Gerne.
Ich finde ja sehr faszinierend, dass du 4 Kinder hast. Ich habe das Gefühl, dass ich bei einem schon manchmal ganz schön viel Arbeit hat.
Ja, man wächst ja, ne? Also wir sagen auch immer, der Sprung von 0 auf 1 war krasser als von 1 auf 2, von 2 auf 3, von 3 auf 4.
Sehr gut. Wolltest du denn immer Vater werden und wolltest du immer eine kleine Großfamilie haben?
Eine kleine Großfamilie. Also ich habe niemals damit gerechnet oder das als Plan mir aufgestellt, 4 Kinder zu haben. Aber ich wollte immer Vater sein. Es gibt da so eine Anekdote, die habe ich auch in unserem Buch untergebracht, dass ich irgendwann mit meiner Mutter auf einer Modenshow war und sie mich auf eine Bühne geschleppt hat und der Moderator mich gefragt hat, was willst du denn später mal werden? Und ich habe eben nicht Feuerwehrmann, Polizist oder Musiker oder Schauspieler gesagt, sondern Vater. Und der ganze Saal hat gelacht und ich habe überhaupt nicht gerafft, warum die gelacht haben. Und das wurde auch in meiner Familie immer so weiter kolportiert, diese Geschichte. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was daran so ungewöhnlich ist, weil das war ja, kam aus tiefstem Herzen. Ja, ich wollte immer Vater sein. Ja. Und dann hatte ich aber auch schwierige Phasen in meinem Leben und hatte eigentlich auch mit dem Plan schon lange abgeschlossen und habe dann meine Frau kennengelernt und die Karten neu gemischt.
Mhm. Hast du mal überlegt, was mit Kindern beruflich zu machen?
Lustigerweise, als es mit der Schauspielerei nicht so lief und es mir gar nicht so gut ging, habe ich dann angefangen, diverse Jobs zu machen. Und irgendwann bin ich in der Castingabteilung fürs ZDF gelandet, für eine Serie, und habe Kindercasting gemacht. Und weil ich auch immer mit Kindern gut konnte. Und das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Und tatsächlich, und das war auch mein erster Berührungspunkt, und auf das Thema kommen wir noch, ich habe zum ersten Mal wirklich Berührungspunkte mit behinderten Menschen gehabt, weil ich irgendwann mal behinderte Jungs casten musste für eine Folge Soko Köln. Tatsächlich, ja.
Ja.
Also Trisomie-Kinder.
Ja. Wie sieht denn so ein typischer Alltag mit 4 Kindern aus? Ist es sehr strukturiert ist im Haus Dietz immer ein bisschen Chaos?
Also erstmal habe ich selbst ja kein strukturiertes Leben als Schauspieler. Meine Dispo kriege ich abends und weiß dann erst, wie ich am nächsten Tag drehe, teilweise sogar ob. Und die Dispo sieht auch so aus, ich kriege die Donnerstag oder Freitag. Da erfahre ich dann ungefähr, wann ich dann eben in der Woche drehe. Das heißt, da kriegen wir keine Struktur rein. Aber prinzipiell haben wir so Rituale, die, ob ich jetzt dabei bin oder nicht, meine Frau einhält und die auch wichtig sind, wenn man 4 Kinder hat, dass jeden Abend alles gleich läuft und für die Kinder abzusehen ist, wann was kommt und für uns auch. Und so schaffen wir es irgendwie, auch, dass alle wirklich um 8 Uhr im Bett liegen und pennen, so dass ich jetzt auch einen Podcast aufnehmen kann. Und diese Struktur tatsächlich, da will ich uns jetzt nicht für rühmen, dass wir so strukturierte Menschen sind. Das sind wir zwar teilweise, aber diese Struktur ist entstanden durch Mari, die ja eben diesen seltenen Gendefekt hat und die nicht sprechen kann. Und als wir eben anfangs nicht wussten, was mit ihr los ist und sie es nicht äußern konnte, was ist, mussten wir Struktur reinbringen. Also wir mussten um eine gewisse Uhrzeit essen, schlafen, damit wir wussten, okay, sie kann nicht müde sein, sie kann keinen Hunger haben und so weiter. Diese Struktur, die hat der ganzen Familie aber gut getan, die wir durch Mari reingebracht haben.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, du hast schon einen unstetigen Job, aber du bist ja für einen Schauspieler fast festangestellt mit
ja, absolut,
bei 13 Jahren sozusagen in einer regelmäßigen Sitcom. Wie präsent kannst du denn sein, dadurch, dass du quasi in Köln drehst oder meistens in Köln drehst, du relativ geregelte Drehzeiten hast. Mhm. Wie präsent kannst du denn sein als Vater?
Also wir haben, das kann man wirklich sagen, die perfekte Work-Bike-Balance, ja, manchmal auch mit Fahrrad. Nein, Work-Life-Balance. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit für die Kinder. Ich habe sehr, sehr viel Zeit für die Kinder. Und ich habe halt auch wirklich oft mal mittags frei. Und da wird sich halt gekümmert. Und die gehen meistens dann, ich bin ja meistens dann schon um 7 spätestens zu Hause. Und dann verbringe ich auch noch eine Stunde mit den Kindern. Ein Ritual nämlich abends ist, es wird immer noch einmal getanzt. Wir werden nochmal alle müde gemacht bei uns im Wohnzimmer mit lauter Musik. Und da wird getobt und getanzt und Kitzelhöhle und so. Und das ist natürlich meine Aufgabe. Also das heißt, wir verbringen wirklich sehr, sehr viel Zeit mit den Kindern. Dafür haben wir sie auch gekriegt.
Das klingt sehr gut. Ja. Gibt es zu welcher Musik tanzt ihr im Moment? Also ich habe ein ganz schlimmes Tanzritual im Moment. Wir müssen nämlich zu der Kinderversion von wie heißt die Mutter von Niki Lauda tanzen, die von Volker Rosin gemacht wurde.
Ja, es tut mir leid.
Es tut mir leid. Ja. Aber zu der tanzen wir. Moment.
Ich habe das mitbekommen, als ich noch keine Kinder hatte, wie Leute sich haben malträtieren lassen und komplette Fahrten von, sagen wir mal, Köln nach München durchlebt haben mit Benjamin Blümchen oder irgendwelchen Hörspielen, auf die man keinen Bock hat oder Musik, auf die man keinen Bock hat. Und ich habe meine Kinder einfach frühzeitig zum Rock'n'Roll erzogen. So, das erste Lied, was unser Sohn singen konnte und immer wieder zitiert hat, war von Billy Idol. Und meine Tochter hatte einen alten Soul-Klassiker. Und das habe ich irgendwie weiter durchgezogen. Natürlich sind da auch mal Kinderlieder dabei, aber wenn wir irgendwie mit dem Auto fahren oder abends tanzen, dann muss das Musik sein, die wir zumindest auch vertreten können. Und so habe ich halt eine riesen Playlist inzwischen an Songs, die Kinder cool finden und wir auch. Und da ist zum Beispiel aber auch Rage Against the Machine dabei. Und da Kinder fahren total darauf ab. Da ist sogar Rammstein drauf. Da ist aber auch, was ist denn jetzt, probier's mal mit Gemütlichkeit von Balu den Bär drauf und so. Also, aber so Dinge, die ich halt auch cool finde, wo wir uns halt gemeinsam drauf einigen können. Und deswegen, klar, also irgendwann kannst du die Songs nicht mehr hören und unsere Töchter stehen gerade total auf Lambada, dann läuft auch mal der Lambada, aber so diese Hardcore-Kinder-Musik, die müssen wir zum Glück nicht stetig hören. Aber die darf natürlich auch mal laufen, das hört sich jetzt alles so streng an, aber zum Abendstanzen brauchen wir schon was Richtiges, mein Sohn macht Breakdance, dann wird auch mal irgendwie ein bisschen Hip-Hop gespielt. Ich versuche dann immer so auf den Hip-Hop zu gehen, den ich auch cool finde, klappt nicht immer. Ja, und so ist das dann.
Ja. Sehr gut. Gab es denn für dich so ein Vorbild in Sachen Vaterschaft, wie du es heute lebst?
Definitiv mein Vater. So, der hat, also, ne, wenn quasi, ich weiß nicht, wie alt ich damals war in dieser Kaufhausgeschichte, die ich eben erzählt habe. Ja, wenn ein Vierjähriger auf eine Bühne geht und sagt, ich will Vater werden, dann hat er das wahrscheinlich auch als gut empfunden, was sein Vater gemacht hat. Und das ist auch so. Also wie mein Vater mit mir umgegangen ist, hat mich sehr, sehr geprägt. Natürlich meine Mutter auch, aber mein Vater, der mir eben viel vorgelesen hat, mit dem ich früh Filme gucken durfte, der sich sehr früh mit mir über Filme oder über das, was ich da gesehen habe, auch auseinandergesetzt hat und mich immer gleichwertig behandelt hat. Also das war keiner von den Menschen, die mit Kindern immer so reden, sondern der hat mich eben als gleichwertigen Gesprächspartner immer behandelt. Und das haben wir bei unseren Kindern auch von vornherein gemacht. Fand ich auch wichtig. Und wie gesagt, er hat mir viel vorgelesen auch und das ist halt wichtig. Ich erinnere mich eben an Sonntage, wenn ich ins Bett meiner Eltern bin und er mir Rikki Tikki Tavi aus dem Dschungelbuch vorgelesen hat oder tatsächlich auch der kleine Prinz, auch wenn es das Klischee ist. Und das hat mich halt wahnsinnig geprägt, seine ganze Erziehung, seine ganze Art, mit mir umzugehen, kritisch mit Dingen zu sein und so. Und das bringe ich auch meinem Sohn bei. Und ich hatte immer den Plan, dass der irgendwie mit anderthalb schon Ironie versteht. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe leider vergessen, mir aufzuschreiben, was er zum ersten Mal verstanden hat. Aber es ging sehr schnell bei ihm.
Ihr habt ein Buch geschrieben im letzten Jahr, das heißt Alles Liebe, Familienleben mit einem Gendefekt. Mhm. Darin schreibt ihr sehr offen über das Leben mit eurer Tochter, die einen seltenen Gendefekt hat. Das habt ihr ja schon erzählt, oder hast du ja schon erzählt. Kannst du mal sagen, mit welcher Motivation ihr beiden eigentlich dieses Buch geschrieben habt?
Eben genau, nicht als Ratgeber, sondern eher als Hilfestellung auch. So für andere Menschen, aber vielleicht am Ende auch eine Hilfe als kleine Katharsis, sich was von der Seele schreiben. Aber um das nochmal von vorne aufzuschlüsseln, also wir haben diese Diagnose bekommen und sind in ein natürlich tiefes Loch gefallen erstmal. Also es hat uns verrückt gemacht, als wir dann gehört haben, da war die Mari schon anderthalb, dass sie niemals laufen wird, niemals sprechen wird, ihr Leben lang schwer geistig und körperlich behindert sein wird, nie wirklich in Schlaf finden wird, weil ihr Schlafhormone fehlen, die meistens dieser Gendefekt mit einer sehr schweren Epilepsie einhergeht. Das waren die Prognosen. Und das hat uns natürlich, das würde jedem so gehen, erstmal wahnsinnig runtergezogen. Und dann fängt dieses unvermeidliche Googlen an und du versuchst irgendwas über dieses Syndrom rauszufinden. Und was du findest, was uns entgegengeschwappt ist, erstmal ist sehr viel Negativität, also nicht Negativität ist das falsche Wort, aber der Umgang damit, das war alles sehr schwer. Also da gab es dann wirklich so Videos, wo Angelman-Kinder dann leidlich laufen gelernt haben und darunter lag dann irgendwie dieser 9-11-Song von Enya. So, das ist jetzt nicht übertrieben, das ist wirklich so. Und das macht einen absolut fertig. Und wir haben das dann, das kürze ich jetzt mal ab, aber relativ schnell geschafft, wieder auf die Beine zu kommen und zu sagen, das ist jetzt so, wir gehen jetzt damit um. Und irgendwann kam dieser der erste Angelman Day, also der Tag, an dem eben auf dieses Angelman-Syndrom, was unsere Tochter hat, aufmerksam gemacht wird, am 15. Februar. Das hat was damit zu tun, wo dieses Chromosom liegt, 15 Abschnitt 2 und Chromosom 15. Und da haben wir lange drüber nachgedacht, gehen wir damit an die Öffentlichkeit. Was denken die Leute, wenn man damit an die Öffentlichkeit geht? Geht man mit seinem Leid hausieren? Oder, ach, guck mal, der macht das jetzt, um Klicks zu bekommen? Oder was weiß ich was? Und wir dachten, nee, das, was uns passiert ist, das muss anderen nicht so gehen. Und wir zeigen denen, es gibt ein Leben nach der Diagnose und es gibt ein Leben mit dieser Behinderung und einen positiven Umgang damit. Und ja, und das haben wir dann in einem Blogbeitrag geschrieben, wie das für uns war, also ganz ehrlich. Und dieser Blogbeitrag, der wurde so oft geklickt, dass der Server zusammengebrochen ist bei diesem Webseitenbetreiber. Und das war unglaublich, wirklich. Wir haben das damals war Instagram noch nicht so Trumpf, auf Facebook gepostet und das ist so oft geklickt worden, das haben irgendwie in kürzer Zeit 250.000 Leute irgendwie angeklickt, tatsächlich. Das ist abgegangen wie eine Rakete und somit haben wir im Laufe der Zeit auch erfahren, dass wir tatsächlich, weil es eine hohe Dunkelziffer gibt, auch eben Leuten zu Diagnosen verholfen haben, weil das eben so selten ist, dass wir haben ja auch 1000 Ärzte konsultiert und keiner hat es erkannt. Und durch unsere quasi Pressearbeit, die dann auch erfolgt ist, haben eine Menge Leute eine Diagnose bekommen. Und viele Leute fanden das eben cool, wie wir damit umgegangen sind. Und so kam dann irgendwann die Idee, auch von Verlagen tatsächlich, die uns angeschrieben haben, gesagt haben, wie ihr das macht. Die haben uns dann im Kölner Treff gesehen und solche Sachen, wo wir darüber geredet haben. Wie ihr das macht, ist cool. Wollt ihr nicht ein Buch schreiben? Und irgendwann haben wir gesagt, ja klar, also die Schari schreibt gut. Und probieren wir mal, ob der André schreiben kann. Und dann haben wir einfach angefangen. Und es hat irgendwie funktioniert. Ja.
Du hast im Vorgespräch erzählt, dass ihr im Moment gerade in einer schweren Anfallsphase eurer Tochter seid. Kannst du mal beschreiben, welche Herausforderungen so der Alltag mit dem Angelman-Syndrom mit sich bringt?
Wir sagen immer, die Behinderung, das ist für uns kein Ding mehr, damit kommen wir klar. Die Epilepsie bricht uns immer wieder das Genick tatsächlich. Und wir beschreiben in dem Buch eine Anfallsphase, die war effektiv 2018. Wir haben das Buch, quasi das ist der Angelpunkt des Buches, und wir haben das im November fertig geschrieben, 2018, und dann 19 im April veröffentlicht. Und von Oktober 18 an hatten wir bis zum Januar nichts mehr mit Epilepsie zu tun, was echt unfassbar war. Und jetzt fing das langsam wieder an, und das ist halt, man ist immer auf halb acht Stellung. Das kann man so sagen. Wir kriegen Anruf aus dem Kindergarten, die Mari hat einen Anfall. Wir reden nicht mehr, wir ziehen uns an, wir sitzen im Auto und stehen plötzlich vor dem Kindergarten. Wir gehen da rein, wir fragen alles ab, wir geben eventuell noch ein Valium-Präparat hinterher, warten auf den Notarzt, erklären dem Notarzt alles, gucken, wie die Mari reagiert, und nehmen sie meist mit nach Hause. Wobei die meisten Anfälle passieren verrückterweise zu Hause. Und das ist inzwischen eine seltsame Routine für uns. Also wir bleiben sehr, sehr ruhig. Und es ist nur, wenn sie eben auch im Kindergarten ist, so richtig kehrt in so einer Phase die Ruhe nicht ein. Also wenn ich auch im Drehen bin, habe ich mein Handy am Mann. Das sollte man sonst nicht machen, mache ich auch sonst nicht. Und guck da schon verdammt oft drauf. Wir haben auch Codes, meine Frau und ich, ne? Also falls irgendwas ist, ruft sie dann auch wirklich bei uns am Empfang an oder ruft dann zweimal an auf dem Handy, und ich sehe das und weiß, okay, jetzt muss ich mal kurz das Studio verlassen. Das ist natürlich Kacke. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja. So eine Phase, aber die sind meist überschaubar, und meist kennen wir auch die Gründe. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass wir auch dieses Mal wieder den Grund kennen, und schätzen ab, dass wir in 10 Tagen damit fertig sind.
Wie hat sich denn Mari außerhalb dieser Epilepsiephasen entwickelt? Du hast jetzt gesagt, ihr hattet, wenn man dann so, man hört ja dann sozusagen vor allen Dingen die schlechten oder die deprimierenden Berichte. Also man hört dann, die Kinder werden nicht laufen können oder nur schwer, keine Sprache. Haben sich diese Horrorbotschaften in diesem Moment oder diese Schreckensbotschaften in diesem Moment bewahrheitet, oder ja, oder wie zufrieden bist du mit der Entwicklung, oder hat sich, kann man das sagen, ist man zufrieden mit einer Entwicklung?
Ja, aber wie? Also die Mari hat diese Prognose, die stimmt eben auch nur bedingt. Also es gibt, wir wussten ja damals nur, dass es Angelman-Syndrom ist. Und es gibt eine Deletion, es gibt eine Mutation, es gibt eine Deletion 1 und 2. Mari zum Beispiel hat Deletion 2. Das ist nicht gerade die leichteste Variante, aber viele Deletion 2 Kinder lernen laufen. Und das hat die Mari unwahrscheinlich früh und unwahrscheinlich gut hinbekommen. Das heißt, sie läuft und sie spricht nicht. Also sie hat... Wir haben mit CBD angefangen, also Cannabidiol, und daraufhin hat sich tatsächlich das Sprachzentrum kurzzeitig mal aktiviert. Das ist jetzt gerade wieder weg, wir wissen nicht genau warum. Da gab es mal ein Ma-Ma-Ma-Pa-Pa-Pa. Und aber das Angelman-Kinder, 10 Wörter, mehr ist nicht drin. Das ist halt so, aber damit kommen wir absolut klar, weil sie hat, oder wir gemeinsam haben eine super Form der Kommunikation gefunden. Also die geht zum Beispiel zum Schrank, weiß, wo es Müsli ist, nimmt es aus dem Schrank, stellt es hin, lacht uns an, und wir wissen, sie möchte Müsli. Oder sie nimmt sich einen Becher aus dem Schrank und klopft damit auf den Tisch und will was trinken. Also damit haben wir im Leben nicht gerechnet. Da hat sie einfach unwahrscheinliche Fortschritte gemacht. Und auch wirklich, also wie die sich bewegt. Und das hat natürlich auch mit ihren Geschwistern zu tun. Die sind sehr, sehr offener Mensch. Das ist auch nicht normal für das Syndrom. Die lachen zwar alle sehr viel, die Angelman-Kinder, aber das bedeutet nicht, dass sie gleichzeitig offen sind. Die Mari ist wirklich unglaublich liebenswert und fröhlich und geht auf Menschen zu und macht das so auch wirklich viel einfacher, mit dieser Behinderung umzugehen, auch öffentlich mit Leuten darüber zu reden, und wenn die eben so freundlich und so fröhlich auf die Menschen zugeht. Und das alles ist irgendwie unserem Leben hier geschuldet, natürlich auch den drei Geschwistern, die das mitmachen, dass wir hier immer volle Bude haben, dass wir glücklicherweise eben und wirklich hier im Grünen wohnen und die Mari sich hier in so einer Sackgasse einfach frei bewegen kann und alle Leute mit drauf gucken. Also die führt ein Leben als behinderter Mensch, sage ich jetzt mal. Das gibt's halt nicht oft. Also so frei, wie die sich einfach Entschuldigung, jetzt nochmal sage, hier bewegen kann eben. Ja. Also die hat eine Wahnsinnsentwicklung durchgemacht, und wir sind da absolut glücklich mit.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe von ganz vielen Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben, gehört, dass sich ihre Perspektive auf das Leben verändert hat. Also
na klar. Ja.
Genau. Würdest du das auch sagen und inwiefern hat sich das denn verändert?
Du meinst ja den Blick aufs Leben, ne? Also
genau.
Also man lässt sich halt auch, also wenn man sich das anguckt, was man da auch erlebt hat und mitgemacht hat, da bringt einen so schnell auch mal nichts mehr aus der Ruhe, das ist mal ganz klar, ne? Und ich habe viel mehr Verständnis auch. Dinge, die mich früher sauer gemacht hätten, wenn ich das gehört hätte, ne, oder die ich auch am Anfang erlebt habe, zum Beispiel Kleinigkeit, aber wenn ich auf dem Behindertenparkplatz parke und aussteige und dann jemand ankommt und sagt, ist das behindert oder was? Ich so, nee, ich nicht, aber das hier ist meine Tochter Mari, gucken Sie mal, darf ich Sie vorstellen, dann geht die Tür auf und dann lacht die Mari denjenigen an und der versinkt im Erdboden. Und am Anfang bin ich halt total aggro geworden bei sowas und inzwischen habe ich einfach tierisches Verständnis dafür, auch für die Menschen. Und ich bin um einiges ruhiger geworden, das auf jeden Fall. Und sehe auch Probleme, auch ne, die andere Leute irgendwie, die den wie ein Berg vorkommen, die sehe ich irgendwie entspannter.
Du hast jetzt gesagt, du gehst auch mit der Behinderung relativ offensiv um, in Anführungszeichen. Mhm. Was ist denn dein Eindruck zum Thema Inklusion in der Gesellschaft, aber auch jetzt so im Kindergarten oder wenn du jetzt vielleicht auch auf die Schulzeit, die ja noch bevorsteht, blickst. Was ist da so dein Eindruck, wie gut sozusagen Inklusion oder das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung funktioniert? Und gibt es sowas, dass du sagst, du hast Wünsche für Maris Zukunft? Auch vielleicht im Hinblick auf Inklusion?
Also Inklusion, das muss man erstmal in zwei Kategorien aufteilen, nämlich Inklusion im täglichen Leben. Wie wird das angenommen von Menschen, wenn ich mich zum Beispiel mit der Mari auf der Straße bewege? Also ich glaube, das war früher schlimmer, also dass man irgendwie schief angeguckt wurde. Und heute ist das schon in unserer Gesellschaft angekommen, bestimmt nicht überall. Wir machen damit überhaupt keine negativen Erfahrungen. Das hat aber wirklich auch damit zu tun, wenn mal jemand schief guckt oder wir sehen einen fragenden Blick, dann sind wir auch wirklich so direkt am Mann, dass wir sagen, das ist so und so und aber machen Sie sich keine Sorgen, die wird ihr Kind nicht beißen oder so. Also, ne, also dass wir wirklich auf die Leute zugehen. Oder ich bin irgendwann mit dem Fahrrad mit der Mari hinten drauf durch die Gegend gefahren und die hat sich halt kaputt gelacht, weil Fahrtwind findet die mega lustig. Und da hat so ein 14-jähriger Kerl die halt nachgeäfft und habe ich angehalten und hab gesagt, was genau ist denn so witzig? Und ne, also so, aber da sehe ich jetzt für uns jetzt keinen Handlungsbedarf. Vielleicht aufgrund unserer Offensivität, ich weiß es nicht. Trotzdem sollte man weiter aufklären und sagen, es ist normal, dass behinderte Menschen sich unter uns bewegen und geh normal mit denen um. Also genau, was wir eben über Kinder gesagt haben, nicht hier Gucci, 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 sondern versuch normal mit denen umzugehen und die freuen sich. So, das also Teil 1 und Teil 2, und da das ist ja immer so naheliegend, dass dieses Wort Inklusion so ein bisschen nach Illusion klingt. Und das ist es noch. Also da machen wir uns nichts vor. Da gibt's diese schöne Idee, aber die Politik spielt halt nicht mit, weil zum Beispiel keine Gelder da sind. Also ganz einfaches Beispiel. Wir hätten Mari gerne zu ihren Geschwistern in den Kindergarten gegeben. Mhm. Das ging aber gar nicht, weil die haben nicht die Räumlichkeiten, die haben nicht die Therapeuten und die haben eben nicht geschultes Personal, was jetzt auch mal mit einem epileptischen Anfall umgehen könnte. Das heißt, wir mussten die Mari auf einen ehemals, weil es gibt's ja nicht mehr, integrativen Kindergarten geben. Und das ist natürlich total hirnverbrannt. Also nein, das war gut und die haben das auch toll gemacht, weil die Mari geht jetzt bald in die Schule. Und da war eben auch Personal, was damit umgehen kann. Aber prinzipiell, das hört er jetzt bald dann mal auf, ne? Also wie machen wir das denn dann? Also das müssen ja alle Leute müssen ja irgendwie dann, alle Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, alle Lehrer müssen ja dann auch diesbezüglich geschult sein. Dann müssen die Räumlichkeiten da sein. Ne? Da muss eine Turnhalle sein, wo mit der Mari dann eben geturnt werden kann, wo ein Therapeut hinkommt und mit der arbeiten. Das ist zum Beispiel in dem Kindergarten, der ist toll, wo unsere anderen Kinder sind, aber die können das einfach nicht auffangen. So. Also so insofern funktioniert Inklusion ja schon mal nicht. Was die Schule betrifft, machen wir uns eben auch keine Illusion. Da geht's darum, dass die Mari es vielleicht mal lernt, sich anzuziehen, die Schuhe zu binden und ein paar andere Sachen lernt. Aber die wird nicht rechnen lernen und die wird's auch nicht müssen. So, und das wissen wir. Da sind wir einfach, da sind wir einfach rational und sagen, das geht einfach nicht. Da müssen wir nicht anfangen zu träumen. So, das heißt, wir geben sie eben auf eine Förderschule, wo sie unter vielen behinderten Menschen eben eine ist, die da eben gut gefördert werden. Sie hat eine Einzelfallhilfe, die mit ihr geht. An Schulen, so wie ich das höre, funktioniert die Inklusion ja auch nicht zu 100%. Also, ich glaube, da ist noch eine Menge Handlungsbedarf. Gerade von der Politik.
Ein wichtiges Thema ist ja auch, wenn wir jetzt so ein bisschen mal ein bisschen zurück zur Familie gehen, sind ja die Geschwisterkinder. Da gibt's ja den Begriff der Schattenkinder oder so, und Geschwisterkinder, die ja so ein bisschen auch zurückstecken müssen. Auch gerade wenn jetzt Epilepsiephase ist, dann genau, ist ja nicht der Fokus unbedingt auf dem Rest der Familie. Wie schafft ihr das denn, dass die anderen drei nicht zu kurz kommen im Alltag?
Also es hat jedes Kind mal so ein bisschen Mama-Papa-Zeit eben auch. Ne? Also dass jedes Einzelne auch mit uns einzeln oder auch mit uns zusammen mal eben so die Zeit hat. Aber was du ansprichst, gerade die Epilepsiephasen sind ein gutes Beispiel, denn in einer schweren Phase, und da waren wir dann eben auch wirklich irgendwann fertig mit den Nerven, das war diese schlimme Phase 2018, gab es einen Anfall und wir haben die sofort zu den Nachbarn rübergeschickt und um dann die Mari zu behandeln und warten, bis der Notarzt kommt, und der Notarzt kam dann da rein und ne, das ist natürlich, die kommen ja dann direkt mit 4 bis 6 Leuten und das ist natürlich auch aufregend für die Kinder und die kriegen es ja dann trotzdem irgendwie mit und man bauscht das Ganze ja eben so auf. Und da gab es wirklich dann auch dieses eine Mal, dann lag die Mari regungslos auf der Couch und die sollten eigentlich bei den Nachbarn sein, aber die Kleinste wollte nicht und kam dann irgendwann mit einem Teddybär um die Ecke und stand dann plötzlich da in diesem Chaos im Wohnzimmer mit Rettungssanitätern und Notarzt und hat diesen Teddy irgendwie fallen lassen. Es war wirklich, ne, wie so eine Filmszene, so filmreif. Und das hat mir so unendlich leid getan. Und irgendwann hatte die Mari da mal einen Anfall und alle waren da und wir haben uns in dem Moment beide entschieden, wir geben sie jetzt nicht rüber. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen ruhiger und dann haben wir die Kinder tatsächlich mit eingebunden und gesagt, guck mal, die Mari liegt jetzt hier, Leute, und wir geben dir jetzt was. Und wenn wir die jetzt nicht rauskriegen mit dem Medikament, dann ruft man einen Notarzt und der wird dir helfen. Und dann haben die wirklich dann im Kreis um sie rumgesessen und haben sie gestreichelt und haben dann immer Mari, Mari gerufen. Und tatsächlich auch, wir haben es ohne Notarzt geschafft und sie kam wieder raus. Und so haben wir die dann einfach mit eingebunden und haben sie ab da auch immer da gelassen. Sie zwar gebeten, sich irgendwie kurz zu beschäftigen, gerade den Großen, sich um die Kleinen kurz zu kümmern. Aber wir haben sie nicht mehr rausgebracht, nicht zu den Nachbarn geschoben, sondern sie einfach mit integriert. Und so reden wir natürlich auch viel mit denen darüber, was die Mari hat und ja, und versuchen trotzdem, habe ich ja schon mal gesagt, wir haben einen sehr großen Gerechtigkeitssinn, allen gerecht zu werden und glauben zumindest auch, dass wir es schaffen. Ja.
Wie schafft ihr es denn, also euer Buch ist ja sozusagen auch in vielen Passagen auch eine Liebeserklärung an euch. als Paar, also gegen eine gegenseitige Liebeserklärung. Wie schafft ihr denn bei 4 Kindern anspruchsvollen Jobs, Epilepsiephase, was auch immer da noch alles zukommt, ein Paar zu bleiben? Habt ihr da, der müsste, habt ihr da Strategien? Habt ihr da, gibt es da das Potenzial für ein Paar-Ratgeber?
Nimm keine Tipps an. Ja, es gibt einen Rat, der erstmal wahnsinnig egoistisch klingt, aber den wir, also es ist kein Rat, nein, das haben wir mal irgendwann gelesen und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und zwar den ganz einfachen Spruch: Wir waren zuerst da. Und das muss man sich einfach ab und zu mal nochmal zu Gemüte führen. Und wir nehmen uns dann eben auch unsere Zeit. Ne? Also dann passt eben mal jemand auf die Kinder auf und wir gehen essen oder in die Sauna oder tatsächlich diese Buchtour, da ging es ja der Mari auch so extrem gut. Da haben wir die mal zu ihren Liebsten geschickt, wo sie am liebsten sind und haben die hier bespaßen lassen und waren dann einfach mal auf Tour und haben zwar gearbeitet, aber hatten Zeit für uns beide. Dann ganz wichtig, dass unsere Kinder so verdammt gut schlafen, also dass wir eben abends um 8 Uhr im Bett sind und wir uns dann auch unsere Zeit nehmen und eine Flasche Wein aufmachen und uns unterhalten und am Kamin sitzen oder eben im Sommer draußen und oder gemeinsam einen Film gucken oder eine Serie durchglotzen und wir nehmen uns unsere Zeit und sind auch immer noch dabei sehr, sehr verliebt und sind eben glücklich mit all dem, was wir haben tatsächlich. Wir machen uns das immer wieder bewusst, dass es uns ja eigentlich gut geht.
Ja, ja, das klingt schön.
Danke.
Genau, kommen wir nochmal so ein bisschen auf die Zielgerade des Gesprächs. Mich würde mal interessieren, was du möchtest, was du dir vorstellst, was deine Kinder mal über dich sagen sollen. Du hattest ja selbst sehr, ja eigentlich, sehr sympathisch über deinen eigenen Vater gesprochen. Was würdest du dir wünschen, dass deine Kinder mal über dich sagen sollen? Gibt es da irgendwas?
Der Papa, der war immer für mich da. So, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Und ja, also ich hoffe einfach, dass sie liebevoll über mich reden, so wie ich über die rede. Und ja, dass ich hoffe, dass ich immer für die da sein werde eben. Also meine Eltern sind dummerweise relativ früh gestorben und ich hoffe, dass ich sehr, sehr lange für die da sein kann und denen eine Menge cooler Sachen hinterlassen kann. Damit meine ich nicht irgendwie Geld oder ein Haus, sondern coole Eigenschaften, mit denen die ein gutes Leben führen können. Ein bewusstes Leben und ein Leben, was eben nicht egoistisch ist, sondern dass sie eben viel Freude verbreiten.
Der Podcast heißt ja So geht Papa, also als würde man darauf eine Antwort wissen, aber oder als würde es da ein Rezept für geben. Aber hast du sowas wie ein Papa-Hack aus dem Hause Dietz für werdende junge Papas, der immer funktioniert? Gerade wenn du jetzt sagst, dass all deine Kinder um 8 Uhr schlafen. Ich beneide dich einfach.
Das ist, ich habe wirklich, ich weiß gar nicht warum, das muss ich mal erforschen, warum ich so ein Problem habe, Tipps zu geben. Ich kann ja immer nur erzählen, und das haben wir auch mit dem Buch auch so gehalten, wie wir es machen, Rituale. Keine übertriebenen Rituale. Das habe ich auch gelernt, ne? Also bei unserem Sohn, eben beim ersten Kind, habe ich so jedem Teddybär guten Nacht gesagt und das waren halt 30 und habe mir einen Namen für die ausgedacht und dann noch 18 Bücher gelesen und 20 Lieder gesungen, übertrieben. Und inzwischen, jedes Kind hat sein Ritual, aber das dauert halt eine Minute und es funktioniert trotzdem. Also Rituale sind wichtig, aber nicht übertreiben.
Ich glaube, das legt sich dann auch mit der Anzahl.
Genau, nein, es geht gar nicht. Es geht nicht, dass du immer irgendwie 100% da jetzt noch und für alles da bist. Und irgendwann muss man sagen, nö, nee, ich gehe zu deiner Schwester und es ist die dran und der sage ich jetzt auch gute Nacht und du versuchst erstmal zu schlafen.
Okay, dann sind wir, glaube ich, am Ende. Es war ein sehr nettes Gespräch. Vielen Dank dafür.
Also
ich glaube, wir haben viel erfahren und genau, dann hören wir uns alle in 2 Wochen wieder.
Macht's gut.
Tschüss.